Darf ich mir gerade mal PowerPoint geben? Ja, guten Morgen auch von mir. Mega cool, wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern. Weihnachtsgottesdienst, natürlich ganz ein wichtiger Moment in der Geschichte, in der Bibel. Aber auch für uns, auch heute noch, allgegenwärtig. Weihnachten, die Geschichte vom Sohn Gottes, der auf die Welt kommt, wo seine Macht auf dieser Welt demonstriert. Und ich weiss nicht, ob du gestern ein Geschenk bekommen hast, aber gerade als Kind ist ja das so das grosse Highlight der Weihnachten. Endlich gibt es Geschenke, Bescherung, man hat sich etwas gewünscht. Bekommt man das auch über? Und auch ich habe das so gemacht, ich habe mir etwas gewünscht gehabt. Und ich darf sagen, das ist voll und ganz aufgegangen. Ich habe hier einen riesengroßen Lego-Technik-Kram bekommen. Die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich das sehr, sehr cool finde und mega Freude habe. Und das ist ein ganz spezieller Lego-Technik-Kram. Das ist so ein bisschen eines der grössten Modelle, die es von Lego-Technik gibt. Und wenn man den dann so voll ausfährt, wow, richtig gross und auch stark und mächtig. Also ein riesiges Ding. Ein riesiges Geschenk, das ich bekommen habe. Und noch ein vieles grösseres, vieles mächtigeres Geschenk ist Jesus Christus selber gewesen, wenn er auf die Welt gekommen ist. Und gerade das Thema Macht, das ist etwas, wo die Menschheit schon immer bewegt hat. Zu dieser Zeit oder auch heute, Macht, das bewegt uns Menschen. Und auch gerade die Weihnachtsgeschichte, die hat sehr viel mit Macht zu tun. Gottes Macht, der allmächtige Gott, kommt mit seiner Größe, seiner Stärke auf die Welt als kleines Kind. Wahnsinn. Aber auch heute erleben wir, dass kleine Sachen sehr mächtig sein können oder eine grosse Auswirkung auf uns Menschen haben. Das Jahr ist ja niemand herumgekommen um Corona, ein kleines Virus, das die Welt ziemlich auf den Kopf gestellt hat, das auf eine ganz spezielle Art sehr mächtig war. Und das hat dann viele Menschen auf den Plan gerufen. Für viele war das sehr suspekt, die haben sich das nicht vorstellen können. Die haben den Eindruck gehabt, da muss doch etwas anders dahinter stecken. Die von uns, die Nachrichten verfolgen, gerade auch in Deutschland, in dem Zusammenhang, die haben sicher schon mal das Wort Querdenker gehört. Das sind Menschen, die zum Teil sagen, das Virus, das gibt es gar nicht. Oder der grösste Teil, der sagt, doch, das Virus gibt es, aber das ist gezielt eingesetzt worden. Also da hat jemand, zum Beispiel Bill Gates, oder eine sogenannte Elite, wo im Hintergrund der Welt ihre Stricke zieht, der Virus in die Welt gesetzt, um uns Menschen zu unterjochen. Und tut so ihre Macht unter Beweis stellen. Also Macht ist ein Thema, das uns heute bewegt, das uns früher schon bewegt hat. Und wir wollen heute miteinander die Weihnachtsgeschichte anschauen und mal ein bisschen aus einem anderen Aspekt aus. Wir wollen heute mal konkret mehr auch ein bisschen in den Background, in den Hintergrund schauen. Was ist in dieser Welt zu dieser Zeit gelaufen? Wie ist das abgelaufen mit dieser Weihnachtsgeschichte? Wie ist das für Josef und Maria zu dieser Zeit und allgemein für das Volk Gottes? Und für das wollen wir gerade starten miteinander in Lukas 2, 1 bis 3, wo wir den Anfang von dieser Weihnachtsgeschichte miteinander lesen. Ich lese wie gewohnt aus NGÜ vor und da schreibt der Lukas: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Der Beginn der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie alle oder die meisten von uns sehr gut kennen, wo wahrscheinlich die warmen Gefühle kommen und die schönen Erinnerungen an die vergangenen Weihnachten mit Weihnachtsbäumen, mit Familie, wo man zusammengekommen ist, wo man den Sohn Gottes gefeiert hat. Aber zu dieser Zeit war das ein riesen Paukenschlag. Wir wollen uns den Kaiser Augustus mal ein bisschen näher anschauen, weil das muss ein ganz besonderer, spezieller Mann sein. Kaiser Augustus alias Gaius Octavius, sein richtiger Name. Er hat dort das Weltreich, das Römische Reich Rom beherrscht. Er war der Kaiser, er ist über allen gestanden. Und das war zu dieser Zeit sehr außergewöhnlich, weil er der erste Kaiser war, den es gegeben hat. Also der erste Mann, der allein über das Römische Reich geherrscht hat. Er, der sozusagen alle Macht hatte. Früher waren das in der Regel immer so drei Männer, die sich das aufgeteilt haben und miteinander regiert haben. Und er, der erste Mann, der es geschafft hat, Kaiser zu werden. Er war Grossneffe von Julius Caesar, ist adoptiert worden von ihm, wo sein Vater gestorben ist. Er hat da sicher vieles gelernt. Und er war ein sehr guter Taktiker und hat auch sehr gut mit Finanzen, mit Geld umgehen. Er hat gegen Ägypten gekämpft, gegen Kleopatra, hat das Land besiegt und hat aufgeräumt. Also sprich, er war wirklich über drei Jahre dort in Ägypten, hat geschaut, dass alles funktioniert und läuft. Und er hat dort einen grossen Schatz gefunden. Ein sehr grosser Schatz. Und er hat den Schatz nicht einfach für sich behalten, sondern er war sehr clever gewesen. Er hat einerseits den Sold von seinen römischen Soldaten gezahlt. Er hat Schulden tilgt von östlichen Ländern, die in diesem Reich waren. Und damit geholfen, dass das Land, also das römische Reich, dass die Orte wieder aufblühen finanziell. Und er hat auch im Bürgerkrieg von Rom, der etwa 30 bis 40 Jahre war, hat er auflösen. Also er hat gerade in Rom, aber auch in vielen anderen Bereichen des Römischen Reichs wieder Wohlstand, Sicherheit und Frieden gebracht. Also ein sehr grosser Mann, ein sehr grosser Herrscher. Und so hat ihn nachher der Senat auch als Kaiser berufen. Er hat das eigentlich nicht mal von sich aus wollen, aber der Senat hat gesagt, der Mann, der ist so von den Göttern beschenkt, weil man hat zu dieser Zeit geglaubt, wenn so ein Kriegsherr oder Leute einfach grosse Sachen gelingen, dann muss Götter an seiner Seite haben, die ihm helfen. Und er hat so für Frieden und Stabilität gesorgt in grossen Teilen von dem Land, dass sie ihn haben wollen als Kaiser haben. Und sie sind noch weitergegangen. Sie haben ihn dann Augustus genannt. Augustus, das heisst der Verehrungswürdige. Und das war ein Titel, der zu dieser Zeit eigentlich nur Götter bekommen haben. Nur Götter sind verehrungswürdig gewesen, aber bei ihm haben sie gesagt, der ist selber schon fast wie ein Gott, der wird so beschenkt von den Göttern, den wollen wir jetzt Augustus nennen. Und er hat nachher auch noch den Titel Salvator bekommen. Salvator, lateinisch, wo für Retter steht. Er, der Retter, der die Welt auf gute Bahnen bringt. Also man merkt, der Kaiser Augustus, ein sehr grosser Mann. Und der, der zu der Zeit, wo Jesus auf die Welt kam, einfach die Welt regiert hat. Er war aber auch, ich sage jetzt mal, religiös sehr clever unterwegs gewesen. Er hat gewusst, Götter, das ist zu dieser Zeit sehr wichtig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch heute ist es noch ein wichtiger Bestandteil. Wir sind Christen, wir glauben an Gott, Jesus, den Heiligen Geist. Wir haben die Juden, die an Gott glauben, wir haben den Islam, wir haben Buddhisten, Hinduisten. Jenste Religionen, die einen grossen Teil von dieser Weltbevölkerung ausmachen. Und so ist es auch für ihn ganz klar gewesen, die Götter, die kann er zu seinen Gunsten nutzen. Und so hat er den Janusgott, dem sein Tempel, den hat er zerstört. Weil der Janus, das ist ein römischer Gott, ein Kriegsgott, der für Verheerung, für Unberechenbarkeit gestanden ist. Darum, ihr seht hoffentlich, hat er auch zwar eine Art wie zwei Köpfe gehabt. Also da hat man nie so genau, was er jetzt genau will, und der ist einfach für den Krieg da gestanden. Und der hat Augustus zerstört, weil er Frieden wollte. Und hat dafür eine andere Gottheit, Pax, hat er eingeführt. Das war eigentlich eine griechische Göttin, die man Rom nicht so kennt hat, aber das war eine Friedensgöttin. Und so hat er nachher für sie einen Tempel aufgebaut und Priester eingesetzt. Und die haben die Lieder geschrieben und das pusht den Frieden. Also Augustus hat ganz genau gewusst, wie wichtig dass das ist, dass er auch da darüber schaut, dass da nicht irgendetwas passiert. Und aus seiner Handlung ist nachher auch die sogenannte Pax Romana entstanden, die römische Friedenszeit, die etwa 200 bis 250 Jahre gehalten hat. Und genau in das Zeitalter sind wir jetzt, wird Jesus hineingeboren. Und wir haben es ja gehört, er hat einen Befehl rausgelassen, eine Steuerliste. Jeder hat sich eintragen lassen. Und jetzt kommt ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen unsere christliche, europäische Brille, voll ins Spiel. Wir lesen hier Steuerlisten, wir lesen Steuern für uns, so ein Marsch von der Welt, oder? Wir alle wissen, nächstes Jahr, Anfangsjahr, es kommt Steuern geklärt, müssen wir ausfüllen, wir zahlen Steuern. Das ist ja ganz normal. Aber zu dieser Zeit war das etwas absolut Neues gewesen. In diesem Ausmaß hat es das noch nicht gegeben. Dann die Leute müssen zu ihrem Heimatort herlaufen und sich eintragen lassen. Und es hat natürlich noch ganz andere Sachen mit sich gebracht. Das war eine riesengroße Leidensgeschichte für viele Leute vor Ort, gerade für viele Familien oder Sippen. Weil ihr müsst euch vorstellen, heutzutage leben wir meistens in unseren Familien, sprich, wir haben unsere Kinder vielleicht, und das ist es. Und früher war es viel mehr so, dass du noch Großeltern hast, du hast vielleicht noch die Brüder in deiner Familie gehabt. Manchmal warst du eine ganze Sippe als Dorf. Und das heisst auch, die Gegenstände, das Vieh, das du hast vor Ort, das hat nicht einfach je nachdem jemandem gehört, sondern meistens mehreren Leuten oder man hat das miteinander gebraucht. Und jetzt mussten die Leute die Steuerliste ausfüllen und natürlich auch ein bisschen angeben, was sie besitzen, was ihnen gehört. Weil der Kaiser Augustus hat natürlich Steuern nachziehen lassen, was er ja auch gemacht hat, damit die Leute Steuern zahlen. Und wir kennen es auch heute, wenn jemand stirbt und das Erbe nicht klar definiert ist, ist es manchmal eine grosse Not und ein grosses Leid, das über die Familie kommt, je nachdem. Und so ist es auch für die Juden zu dieser Zeit und auch für den Rest dieser Welt, von dem Römischen Reich, eine unglaubliche, etwas ganz, ganz Neues gewesen. Ähnlich wie bei uns mit Corona ist das für sie wirklich auch etwas Neues, eine Macht da gewesen, wo man bis dann noch nicht kennt hat. Und jetzt, mit dem Wissen, machen sich jetzt Josef und Maria auf den Weg, sind unterwegs nach Bethlehem. Und wir lesen weiter ab Vers 4. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ein sehr bekannter Ausschnitt natürlich aus der Bibel, aus dieser Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef, sie machen sich auf den Weg und das war sehr ein beschwerlicher Weg gewesen. Ich habe euch hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Man sieht es natürlich nicht ganz so genau, aber auf dieser Karte wird man ersichtlich, das Gebiet, wo sie durchgelaufen sind, das war sehr hügelig, sehr felsig, mehr so Berglandschaften. Das war also ein sehr anstrengender Marsch für sie und auch kein ungefährlicher, weil wir lesen wieder an verschiedenen Orten in der Bibel, dass es Räuber gab, Dieben unterwegs auf dem Weg, wo Leute gerne überfallen haben. Wir haben hier ganz auf der Seite ein Bild von dem Bethlehem, wie das heute etwa aussieht und wo sie hergewandert sind. Und es ist auch interessant, der Lukas schreibt ja, dass sie hinaufgelaufen sind nach Bethlehem, dass sie da, oder besser gesagt nach Jerusalem, dass sie müssen urlaufen. Also das ist wirklich darauf gegangen für sie. Sie haben da eine Art Berg darauf. Jerusalem ist etwa 800 Meter über dem Meer, das ist relativ hoch dort. Also sehr ein beschwerlicher Weg. Überhaupt nicht einfach und schön. Und dann kennen wir es, wenn wir schon Weihnachtsmusical gelassen haben und gesehen haben, wie sie an die Herberge kommen und sie abgewimmelt werden, weil es keinen Platz mehr hat. Und für viele von uns ist das Bild auch in unserem Kopf. Sie haben keinen Platz mehr in den Herbergen, sie sind vertrieben worden und jemand hat gesagt, ich habe irgendwo noch einen Stall oder die einen sagen auch, es war eine Höhle, wo sie nachher untergebracht worden sind und dann das Kind auf die Welt gekommen ist. Und ich habe mir dann das überlegt, wenn ich jetzt der Josef gewesen wäre, und das ist jetzt mein erstes Kind, das auf die Welt kommt, ich wäre in Panik gewesen. Jetzt muss ich da der Maria helfen, das Kind auf die Welt bringen. Wie geht denn das? Katastrophe. Also ich persönlich, ich hätte mit dem nicht umgehen können. Es muss ja ein purer Stress gewesen sein. Und ich denke noch, das ist ja schon heavy, wenn man sich das überlegt. Wir haben meistens dann die Krippe als Bild. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch in dieser Zeit durch Altstädte, Städtchen gelaufen sind, Richtung Migros, hat sie dort auch so eine schöne Krippe, oder? Es sieht doch alles so schön und besinnlich aus, mit den Tierchen links und rechts. Aber wenn das wirklich so war, boah, dann war, glaube ich, die Reise noch das Schönste gewesen. Und dann die Entbindung von dem Kind, also für mich purer Stress. Ich persönlich bin aber überzeugt, dass das nicht so ist, wie wir es jetzt oder viele von uns seit Jahrhunderten einfach gehört haben und glauben, dass sie in einem Stall separat oder in einer Höhle separat das Kind auf die Welt gebracht haben. Nein, ich behaupte, dass sie sehr wohl bei einer Familie gewesen sind und dass sie dort Unterschlupf gefunden haben. Und jetzt sagen die natürlich zu Recht, ja, wieso vermute ich denn das oder bin ich davon überzeugt, dass das so gewesen ist? Und da gibt es verschiedene Aspekte, die dazu sprechen. Das erste ist mal, dass Josef, das ist ein Nachkomme Davids gewesen. Also der David, der die Bibel immer davon redet, dass von dort der Retter wird kommen. Dort wird der König kommen und Israel befreien. Dort kommt der, der die wahre Macht hat und sie auf die Welt bringt. Also das hat dort noch Gewicht gehabt zu dieser Zeit. Auf den hat man ja gewartet. Und mit grösster Wahrscheinlichkeit haben viele von Bethlehem gewusst, wenn der Josef hier angeklopft hat und vorgestellt hat, wer er ist, von wem das er abstammt, dass das ein Nachkomme Davids ist. Und da macht schon etwas. Ein zweiter Punkt ist die Gastfreundschaft, die man auch heute noch in den östlichen Ländern immer noch sehr pflegt und hoch haltet. Also wenn ihr schon mal in den östlichen Ländern gewesen seid und eingeladen worden seid, dann wird euch praktisch alles auftischen, was sie im Haus haben. Und das ist dort sehr wichtig, dass der Gast gut geht. Und jetzt kommt Maria schon hochschwanger dort an und die Leute tun die Gastfreundschaft einfach verweigern und sagen, du, wir haben keinen Platz, es geht halt nicht, oder? Ja, das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber natürlich sagt ihr, ja, aber es steht da in einer Futterkrippe, das heisst doch, dass Jesus Kindli, das muss im Stall geboren gewesen sein. Also das kann ja nicht in meinem Haus geboren gewesen sein. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht, wie man sich so ein Gebäude bei den Juden zu dieser Zeit musste vorstellen, was so ein bisschen gang und gäbe war. Das ist jetzt eher ein grösseres Gebäude, weil das hat ein Gästezimmer. Wie wir es ja alle auch kennen, Gästezimmer ist für uns ja recht klar, oder? Da hast du ein Zimmer in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo wenn Gäste kommen und wollen übernachten, die können dort übernachten. Das haben sie dort auch gehabt. Und das Wort, wo da Unterkunft steht, das heisst im Altgriechischen Katalimma und wird mit Gästezimmer oder Herberge übersetzt. Also das Gästezimmer, die Herberge, die war voll gewesen, dort hatte es keinen Platz gehabt. Aber im Stall hatte es noch Platz gehabt, dort haben sie aufgenommen. Und auf dem Bild seht ihr auch, der Stall und der Wohnraum, das war ein Raum gewesen. Also ihr habt dort Stege, wo man anläuft, wo etwas erhöht ist, dort hat man gewohnt. Und der Stall, die Tiere, die sind dort drinnen gewesen. Und das ist durchaus sinnvoll gewesen zu dieser Zeit. Einerseits nimmst du deine Tiere am Abend rein, weil du nicht willst, dass sie geklaut werden in der Nacht. Völlig klar. Andererseits war es aber auch so gewesen, dass natürlich die Tiere auch Wärme abgeben. Gerade in der kälteren Jahreszeit oder in der Nacht, wenn es kalt wird, da bist du froh, wenn du Tiere hast, die ein bisschen Wärme abgeben, wo es ein bisschen wärmer wird. Und ich habe es ja mega schön gefunden, auch der Stefan am Anfang, wo er noch erzählt hat, von dem Licht und von dem Gleichnis von Jesus erzählt. Von dieser Öllampe oder Lampe, die man aufgestellt hat an einem höheren Ort, dass sie möglichst allen im Haus Licht gibt. Ja, wenn ich jetzt in meinem Haus, wie ich es mir heute vorstelle, wohne oder in der Wohnung, dann denkt man so, ja, wie soll es funktionieren? Ich bin vielleicht sogar im Zimmer, mache noch die Türen zu, dann kommt ja gar kein Licht in mein Zimmer. Aber wenn wir eben wissen, dass sie zu dieser Zeit so gelebt haben und der Wohnraum wirklich ein Raum war, dann machen auch so Gleichnis, können wir viel mehr verstehen und ergeben viel mehr Sinn. Und auch die Einbuchtungen, die sie wahrscheinlich so im Lehmboden hatten, das war dann die Krippe, wo sie nachher Jesus, das Christkindli, hineingelegt haben. Und sind wir ganz ehrlich, dass es so war, das ist eigentlich gar nicht abwegig. Ich meine, wir müssen nur in unseren Nachbarskanton Appenzell laufen und dort mal so ein klassisches Bauernhaus anschauen. Da hast du auch das Haus, wo du wohnst, wo du deine Zimmer hast und gerade anschließend die Scheuer, den Stall, wo Tiere drin sind. Und als Kind habe ich das immer mega cool gefunden, wenn ich bei den Grosseltern war. Da hast du zu Mörgelet am Esstisch und dann konntest du am Morgen aufstehen, rechts bei den Türen, raus, die Stege durchab, hinten bist du schon bei den Kühen gewesen. Und noch ein bisschen weiter hinten bist du noch zu den Geissen gekommen, hast dich streicheln können, die haben ihren separaten Platz gehabt. Also ziemlich sicher sind Josef und Maria nicht einfach in dem Sinn abgewimmelt worden, dass sie nie in einem Gebäude untergekommen sind, sondern dass sie einfach in der Herberge, im Gästezimmer, keinen Platz hatten. Und der gute Josef und auch die gute Maria, die haben ziemlich sicher Glück gehabt, dass dort Frauen hatten, die sich auskennt haben, mit Kindern auf die Welt bringen und Josef konnte ein bisschen zurücklehnen und entspannen. Also, ich finde das auch eine ganz schöne und idyllische Sicht von dieser Geschichte, wie das wahrscheinlich aus meiner Sicht her war. Natürlich gibt es jetzt einen Szenenwechsel und wir kommen zu den Hirten. Hirten, die zu dieser Zeit nicht so angesehen waren, das war wirklich die unterste Schicht. Das sind meistens auch nicht ihre eigenen Schafe, sondern die haben sie dafür hüten von Leuten, die viele Tiere hatten und sie einfach angestellt haben. Und wir lesen, was jetzt hier passiert. Und jetzt wird eben verkündet, die grosse Macht von Gott und er tut. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Die grosse Ankündigung von dem Engel über die Geburt von Jesus. Und wir wollen uns den Vers 11 ein bisschen neuer anschauen, weil der ist ganz, ganz spannend. Da steht, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Je nach Übersetzung steht Retter oder Heiland. Und wir haben auch noch das Wort Christus und Herr. Und das ist jetzt ganz spannend, wenn wir nochmal schnell zurückschauen zum Augustus. Der hat den Titel gehabt, Augustus, also der Verehrungswürdige. Er war aber auch der Herrscher gewesen zu dieser Zeit. Also der, der die Welt regiert hat. Und jetzt kommt der Engel und verkündet, dass jetzt der neue Herr, der neue Herrscher von dieser Welt auf die Welt gekommen ist. Der, der die Macht hat, um das Leben auf dieser Welt bei vielen Menschen umzukrempeln. Und wo wir auch noch heute noch merken, was Jesus Christus, was er alles bewegt hat, was alles daraus entstanden ist. Wie Gott, wie das Reich sozusagen durch uns Christen, durch die Gläubigen, die im Glauben immer noch vor Ort am Bauen sind und das immer grösser werden darf. Dann steht aber auch Heiland, Retter. Jesus ist der, der den Anspruch hat, der Retter sein von dieser Welt. Nicht Augustus, der Salvator. Weil Jesus eine Möglichkeit hat, zu retten, wie es der Herrscher Augustus niemals hätte können machen. Und zwar, dass wir dafür wieder eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Dass Jesus der Retter ist, der uns aus unserer Not, aus unserer Sünde retten und zu Gott führen. Und das war auch sein Auftrag. Weil es auch der erwartete Messias, der Christus, was heisst Gesalter. Und Gesalter war immer jemand, der einen Auftrag bekommen hat von Gott. Und da tut jetzt der Engel verkündigt, dass jetzt endlich der Messias, auf den, wo die Juden schon so lange wartet, wo auch der Mark erzählt hat am Anfang, wo sie ihre Vorstellungen kennen, der ist jetzt endlich auf die Welt gekommen. Jetzt endlich fährt das Reich Gottes an. Jetzt werden wir aus der Gefangenschaft der Römer befreit und Gott wird seine Stärke zeigen. Aber im Titel steht es, dass ja Gott anders ist, als man ihn erwartet hat oder anders gekommen ist zu dieser Zeit, als man es gedacht hat. Weil zu dieser Zeit sind Götter sehr wichtig gewesen, sehr zentral. Und vor allem ist es wichtig gewesen, dass du einen starken Gott in deiner Seite hast, einen mächtigen Gott. Und das hat man meistens dann gesehen, wenn du als Volk gute Ernten hast, wenn du super unterwegs bist in Schlachten, in Kriegen, du vieles gewonnen hast. Das sehen wir auch im Alten Testament beim Volk Israel, wo sich Gegner gefürchtet haben ab Gott, weil sie gemerkt haben, das Volk Israel, das hat einen Gott, der zu ihnen steht, der mächtiger ist als unsere Götter. Wenn wir denken, die Stadt Jericho, wo das Volk Israel rumläuft und läuft und die Leute haben sich nicht getraut, sie anzugreifen, weil sie Angst haben vor dem Gott. Und so ist jetzt auch die Erwartung von dem Gott, dass wenn er den Messias sendet, dass das ein Mann wird sein, der mal gross und mächtig sein wird und sie aus dieser Herrschaft wird befreien. Und jetzt lesen wir davon, dass er ein kleines Kind auf die Welt gesetzt hat. Ein Baby, das schutzlos ist, das in Armut lebt. Und das soll der Erlöser sein. Aber genau so ist es gewesen. Auch Jesus ist anders nachher, hat er gelebt, als viele erwartet oder gedacht haben. Und er ist auch ganz anders von dieser Welt gegangen, als viele vermutet haben. Aber er ist nicht in Schwäche gegangen, sondern in Stärke. Er hat schlussendlich den Tod besiegt. Das, was vorher wirklich noch für niemanden möglich war, hat er möglich gemacht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und das ist das, was wir auch heute uns feiern und daran freuen, dass Gott uns das Geschenk gemacht, das riesengroße Geschenk, das mächtige Geschenk von dem kleinen Kind, von dem Jesus auf die Welt kommt und einmal einmal die ganze Bürde der Welt auf seine Schulter getragen hat, damit wir dürfen zu ihm in die Verheißung vom Vater kommen, mal in Ewigkeit bei ihm leben dürfen. Und damit das noch unterstützt wird, kommt nachher eine ganze Engelsherrschaft. Ben, darf schon mal vorkommen, wir werden nachher miteinander ein Lied singen. Und da steht, und das lese ich jetzt schnell vor, das ist jetzt Luther, weil das viele von uns im Ohr haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also die Engelherrscharen, die preisen Gott, die loben Gott für seine Macht, für seine Machtart, die er da hat, durch das Kind, das er auf die Welt gesetzt hat. Jetzt fährt das neue Königreich, das wahrhaftige Königreich an. Jetzt geht es los auf der Welt, dass Machtumbruch wird geben. Dass nicht mehr Kaiser Augustus der mächtigste Mann ist auf dieser Erde, sondern dass jetzt mit Jesus Christus das Kindli die mächtigste Person auf die Welt gekommen ist, wo die Welt bis jetzt je erlebt hat. Und wir dürfen jetzt das von der Band hören oder daheim auch mitsingen, das Lied. Und ich werde am Anschluss nachher noch weiterfahren, wie es mit der Hirte weitergegangen ist. Und die Hirte, die haben sich dann auf die Suche gemacht. Weil die Hirte haben gehört, dass das Kind, das ist nicht in einem grossen Herrscherhaus, in einem Schloss oder wie man sich das auch vorstellen wollte, geboren, wo sie nach dem wachet, wo sie gar nicht reinlässt, sondern das Kind ist in einer Futterkrippe auf die Welt gekommen. Das hat für sie bedeutet, hey, das Kind ist wie ich, in armen Verhältnissen aufgewachsen. Und ich darf dort hergehen als Hirte, als einer der schlechtesten Menschen, oder sprich einfach von den Menschen, die nicht angesehen waren, kann ich endlich zu dem Erlöser gehen und ihn besuchen und ihn loben und feiern. Und so haben sie ihn gesucht und ihn gefunden. Und so wollte ich auch dir Mut zusprechen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, möchte ich dich ermutigen, mach dich auf die Suche. Frag nach Jesus. Er wird sich dir zeigen. Egal, ob du das Gefühl hast, du bist es nicht wert, oder egal, ob du das Gefühl hast, ja, ich passe doch aber gar nicht zu so einem armen Kindchen, mir geht es so gut in der Schweiz, habe ich denn das überhaupt verdient? Wir lesen in der anderen Weihnachtsgeschichte, im anderen Evangelium, dass die Weisen, die drei Weisen, Jesus sind Augen besuchen. Und die sind sehr wohlhabend gewesen und die haben Geschenke dabei gehabt, dann ist es sehr gut gegangen. Bei Jesus darf jeder kommen. Jeder hat seinen Platz an dem Stall. Für Jesus ist für jeden von uns aufs Kreuz gegangen, schlussendlich, damit wir eine Beziehung mit dem Vater haben. Und so sind nachher die Hirten zu dem Christkind gegangen und haben ihn gefunden und der Maria erzählt und Josef, was sie erlebt haben auf dem Feld mit den Engeln. Und schlussendlich sind sie weitergezogen und haben das weiter verbreitet. Sie haben den Menschen, die sie getroffen haben, davon erzählt, dass jetzt endlich der Messias da ist. Sie haben die frohe Botschaft rausgetragen. Und so hat mich das auch mega gefreut, als ich gestern und heute ein bisschen in sozialen Medien unterwegs war, auf WhatsApp und Instagram, wie viele Leute, die ich in meiner Kontaktliste habe, Werbung für Jesus gemacht haben, wie sie das rausgetragen haben in die Welt und die Hoffnung in die Welt rausgebracht haben. Und ich finde, das ist genau das, was wir jetzt an Weihnachten machen können. Was wir sollen tun. Wir sollen Hoffnung in die Welt raustragen. Ich finde es ein mega Privileg, dass wir dafür miteinander hier Gottesdienst feiern, dass wir dafür zusammenkommen und das geniessen, zumindest ein Stück weit miteinander Beziehung pflegen. Und ein bisschen da dürfen miteinander unterwegs sein. Aber es gibt viele Menschen, die das Privileg nicht haben, die schlecht geht, die auch psychisch nicht gut zu Weg sind, weil sie einfach die Situation, Corona, das Abstand haben, die Kontakte, die man minimieren auf ein Minimum, die das mega zu schaffen macht. Und so wünsche ich mir, dass wir, die ja als Kinder und als Gemeinde das Privileg haben, dass wir doch noch so zusammenkommen dürfen, dass wir auch gerade diesen Menschen die Hoffnung bringen. Dass wir, wie wir ja auch sagen, wir Kinder, wir sind wichtig für den Staat, für die Schweiz, weil wir eben für die Gesundheit, für die psychische Gesundheit der Leute ein Stück weit zuständig sind. Dass wir ein Ort sind, wo wir Hoffnung weitergeben wollen. Dass wir wirklich das Licht, die Hoffnung dürfen rausgeben in die Welt, wie es die Hirten gemacht haben. Und den Menschen aufzeigen, wer Jesus ist und dass er für sie, einerseits, wo er auf die Welt gekommen ist, was das für ein Umbruch war, aber schlussendlich da am Kreuz, was er für sie da hat. Also das grösste Geschenk, nicht für uns behalten, sondern weitergeben, weiterverteilen. Und jetzt sind wir eigentlich, wenn man es klassisch nimmt, am Schluss beim Lukas-Evangelium, sprich bei der Weihnachtsgeschichte von ihm. Das Kind ist auf die Welt gekommen, die Hirten haben es besucht und sind erzählen und es ist fertig. Für einen Jude, wie der Lukas war, ist es jetzt aber noch nicht fertig, sondern es geht noch weiter mit dieser Geburt. Weil eine Geburt ist erst abgeschlossen zu dieser Zeit, wenn ein Kind beschnitten worden ist und einen Namen bekommen hat. Und so lesen wir im Vers 21, 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Und ich finde das ein mega schöner Schluss für die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie kennen, jetzt halt noch mit dem Vers angefügt. Weil jetzt schließt sich da die Geschichte so eine Art wie zusammen. Wir haben am Anfang der Augustus, wo der Herrscher war zu der Welt. Der die Macht hatte, wo der mächtigste war zu dieser Zeit. In der Mitte die Verkündigung von dem neuen Kind, das geboren ist, das ein neues Zeitalter wird anbrechen. Und zum Schluss Jesus, das Kindli, wo der neue, ich sage jetzt mal, Herrscher ist. Der, der wirklich Macht hat, der eben Macht hat, dass Menschen wirklich im Frieden miteinander unterwegs sein können. Dass der Weg zu Gott freigemacht worden ist. Wo wollte Liebe und Frieden in die Welt bringen und nicht Eigennutzen, Hass und Leid, sondern wirklich wollte, dass den Menschen gut geht und dass sie erkennen dürfen, was sie an Gott haben. Und so möchte ich auch euch Mut machen, gerade jetzt auch über die Weihnachtszeit. Ich hoffe schwer, dass für euch das nicht einfach nur jetzt eine stressige Zeit ist, wo ihr vieles mit Vorbereitung machen und tun, sondern dass ihr wirklich auch Zeit habt für euch selber, dass ihr selber zur Ruhe kommen dürft. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mal eine Geschichte in der Bibel leset, dass ihr probiert, eure Brille, die wir ja sehr gerne anhaben, auch ich natürlich, immer wieder probieren abzuziehen. Immer probieren, das aus dem Kontext zu lesen, zu dieser Zeit, so gut wie es möglich ist, weil ich für mich immer wieder neu entdecken darf, wie ich plötzlich Sachen anders verstehe, wie mir Sachen mehr bewusst oder klarer werden und wie auch das mehr Gewicht bekommt. Wenn ich so denke, der Kaiser Augustus, der Herrscher, der so viel Macht hatte, und jetzt kommt Gott und will die Macht sozusagen für sich beanspruchen als kleines Kind, das ist ein riesiger Gegensatz, wo man sich eigentlich nicht miteinander vereinbaren kann. Und doch ist es so gewesen, und das macht die Weihnachten so wunderbar, dass so ein kleines Kind auf die Welt kommt und das grösste Geschenk ist für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen jetzt nochmal ein Lied miteinander hören und lassen, und zwar das Lied «Engel bringen frohe Kunde». Und zwar möchte ich euch ermutigen, dass wir auch heute die frohe Kunde rausgeben. Sei es, wenn wir Verwandte treffen, die Jesus noch nicht so kennen, sei es über die Medien, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich für die Geburt von Jesus Christus Werbung zu machen. Und das ist etwas, was mich fasziniert, jetzt gerade auch an diesem Jahr, ein sehr grosses Geschenk für viele, wenn ich in die Medienlandschaft rausschaue, gerade auf YouTube, weil viele daheim sind, wie viele Leute das wirklich Gottesdienste online machen, wie viele Leute das von Gott erzählen, wo man vorher noch nicht gewusst hat, dass sie mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube, es ist auch für uns eine Zeit vom Umbruch dran, auch gerade durch Corona, dass wir wirklich können die frohe Botschaft raustragen können. Ich tue noch beten und dann können wir das Lied hören. Himmlischer Vater, ich will dich loben und preisen, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Und zwar ganz anders, als man es erwartet hat. Ganz anders, als viele Leute zu dieser Zeit gedacht haben. Als kleines Kind in einer Krippe, arm und verletzlich, hast du trotzdem deine Hand über dem Kind gehabt und ihn durchgeführt und durchgetragen, bis zum Schluss, bis zum Kreuz. Und ich bitte dich jetzt auch, dass an diesen Weihnachten viele Menschen dürfen von dem grössten Weihnachtsgeschenk hören, das du gemacht hast. Dass sie dürfen von deinem Sohn hören, dass sie dürfen hören, was er für sie da hat Und dass auch wir wieder dürfen neu begeistert werden von dieser Geschichte, neu dürfen eintauchen in die Geschichte, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, wie das für einen grossen Umbruch gegeben hat, und wir auch heute noch merken, wie du an diesem Reich weiterbaust und festhaltest. Und wir dürfen mit dir hier zusammen an diesem Reich bauen. Amen.